willkommen bei der dieswöchigen Folge der Körperarchitekten. Ich freue mich heute sehr, Dr. Anna-Maria Koch begrüßen zu dürfen. Und ich habe einige Fragen vorbereitet zum Thema Bauchdeckenstraffung, dem Thema Rektusdiastase, alles, was dieses Thema umfasst. Und ja, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich heute dabei sein darf.
Ja, ich freue mich total, dir einige Fragen zum Thema zu stellen. Ich meine, es betrifft ja wirklich eine riesengroße Patientengruppe.
Das stimmt, ja.
Und stell dich doch tatsächlich einfach erstmal kurz vor, wer du bist, was du machst.
Ja, sehr gerne. Vielleicht ganz kurz gesagt, ich bin 42 Jahre alt, habe 3 Kinder, bin verheiratet, habe mein Studium und meine chirurgische Ausbildung hier in Hamburg absolviert komplett. Und bin seit circa 3 Jahren nun bei Hanse Ästhetik.
Auch schon so lange tatsächlich. Wie bist du denn zur plastischen Chirurgie gekommen?
Mein Weg in die plastische Chirurgie ist tatsächlich eher ungewöhnlich oder eher anders. Ich habe zunächst den Facharzt für Viszeralchirurgie gemacht, aber schon früh in der chirurgischen Ausbildung habe ich die Chance genutzt, in der plastischen Chirurgie oder dorthin zu rotieren. Es gab einmal eine Rotationszeit in der plastischen Chirurgie bei uns damals in der Klinik. Und dort konnte ich bereits viele Erfahrungen sammeln. Und das Witzige an der Geschichte ist, dass ich dort den Dr. Bartels und die Frau Küre kennengelernt habe, die heute meine Kollegen sind. Und der Kontakt ist seitdem geblieben. Und über Umwege, über einen schicksalhaften Verlauf bin ich dann doch in der plastischen Chirurgie gelandet.
2,5 Jahre ist ja auch schon eine lange Zeit, die ihr jetzt schon zusammenarbeitet. Gibt es irgendwie so bestimmte Sachen, die dich besonders faszinierend an dem Fachgebiet, also was vielleicht auch im Gegensatz zur Viszeralchirurgie spannend ist?
Der größte Unterschied zur Viszeralchirurgie ist, würde ich sagen, dass man mit meistens doch sehr gesunden und jungen Patienten arbeiten darf, dass man sie auf ihrem kompletten Weg begleiten darf und ihnen verhelfen kann zu mehr Wohlbefinden, mehr Selbstwertgefühl, mehr Selbstbewusstsein. Und das ist tatsächlich das Schönste, finde ich. Also das ist für mich der größte Unterschied zur Viszeralchirurgie, wo es dann doch eher darum ging, Menschen operieren zu müssen, weil sie eine Krebserkrankung haben oder eine akute Entzündung eines Organes.
Es sind ja auch oft tatsächlich Patienten, die zu uns in die Praxis kommen, die über diesen Eingriff schon super lange nachdenken, genau, und den Wunsch auch mit sich tragen und ja, wo so eine Lebensgeschichte auch dabei hängt. Und kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie total schön ist, die Leute da, also die Menschen und Patienten dort.
Genau, und sie dürfen am Ende selber ihre Entscheidung treffen, natürlich nach einer ausführlichen Beratung. Aber am Ende, finde ich, ist der Patient derjenige, der die Entscheidung zu dieser Operation oder dieser Behandlung trifft und nicht, weil es sein muss, weil es eine Notfallindikation gibt.
Auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt das Thema Bauchdeckenstraffung, im Fachjargon ja die Abdominoplastik. Genau. Das ist ja tatsächlich ein Thema, was Patienten betrifft, hauptsächlich, nicht nur natürlich, aber auch so Postpartum-Patienten sind, also nach der Schwangerschaft oft Patienten. Was genau versteht man denn unter einer Bauchdeckenstraffung? Also wie kann man sich das vorstellen?
Eine Bauchdeckenstraffung, das ist ein chirurgischer Eingriff, der darauf abzielt, überschüssige Haut und subkutanes Fettgewebe im Bauchbereich zu entfernen. Und gelegentlich, oder bei uns kommt das recht häufig vor, kann eine Muskulatur, also die Rektusmuskulatur, die gerade Bauchmuskulatur, kann in diesem Rahmen auch mit korrigiert werden, wenn es da Probleme gibt.
Und für wen kommt so eine OP in Frage? Also ich habe ja gerade schon angedeutet, vor allem nach der Schwangerschaft.
Genau.
Sind es auch Leute, die wahrscheinlich starken Gewichtsverlust vielleicht
haben? Genau. Wir haben natürlich auch männliche Patienten, weil du sagtest eben, das betrifft hauptsächlich Frauen, aber auch Männer, die einen starken Gewichtsverlust hinter sich haben. Auch die stellen sich häufig zu einer Bauchdeckenstraffung vor, weil die überdehnte Haut durch das Übergewicht kann sich einfach nicht mehr so schnell zurückziehen. Meistens haben die Patienten ja auch vielleicht eine bariatrische Operation hinter sich, wo sie einfach in einem kurzen Zeitraum sehr schnell Gewicht verloren haben und die Haut hat einfach nicht mehr die Chance.
Nicht mehr hinterher.
Genau. Und
man kann es wahrscheinlich gar nicht pauschal sagen, wie alt die Patienten oder Patientinnen oft sind. Ich stelle mir natürlich jetzt, keine Ahnung, wenn man vielleicht Mitte, Ende 30 ist und seine ersten Schwangerschaften hinter sich hatte, dass da sich Patientinnen oft vorstellen. Jedoch kommt das ja auch darauf an, ne? Man kann ja auch sehr früh schon Gewicht verlieren.
Und die jungen Leute sind heute auch sehr, sehr gut aufgeklärt, dass wenn sie Anfang 20 wirklich schon stark übergewichtig sind und durch Diäten, durch Sport oder durch eben magenverkleinernde Eingriffe an Gewicht verlieren, die kennen ihre Möglichkeiten, wenn die Hautüberschüsse haben, die sind gut informiert. Es gibt tatsächlich auch jüngere Patientinnen und Patienten, die sich vorstellen zur straffenden Operation und Bauchdeckenstraffung.
Ja, natürlich auch im Alter, das stelle ich mir auch vor. Ich meine, wenn man im Alter kann man ja auch noch Fett verlieren. Also da kann das ja auch noch zu höherem Gewichtsverlust kommen oder so vielleicht sogar öfters, weil man ja im Alter auch oft Gewicht nochmal verliert und die Haut vielleicht erschlafft. Also sind bestimmt auch ältere Patienten dabei.
Genau. Ich hatte tatsächlich, eine meiner letzten Patientinnen war um die 80 Jahre und an sich war das eine schlanke, ältere, schöne Dame, aber sie hatte eben eine Fettschürze um den Bauch, die sie sehr eingeschränkt hat im Alltag und auch die hat diesen Eingriff noch durchführen lassen wollen.
Wie ist das dann, wenn man sich jetzt für so einen Eingriff entscheidet? Das ist ja auch ein Leidensdruck, der damit einhergeht und auch eine Überlegung, die bestimmt über ja teilweise Jahre besteht, weil man dieses Problem natürlich mit sich trägt und vielleicht hat man auch bestimmte Symptome, die damit einhergehen. Wie läuft denn so ein Eingriff in der Regel ab? Also wenn wir jetzt wirklich vom ersten Gespräch aus eingehen bis zur OP, Nachsorge, wie läuft das ab?
Ja, also ganz, ganz wichtig ist das erste Beratungsgespräch, dass die Patienten kommen, ihren Lebensverlauf schildern, ihre Beschwerden schildern, ihre Wünsche und Erwartungen äußern, dass man das gut einschätzen kann. Es wird eine ausführliche Anamnese erhoben, was die Begleiterkrankung, Medikamente, Allergien angeht, Voroperationen. Dann natürlich ganz wichtig die körperliche Untersuchung, dass man auch einmal schaut, wie der Befund ist und ob die geäußerten Beschwerden tatsächlich so passend sind. Und dann eben die Schilderung und die Demonstration, was möglich ist. Also, dass man am Patienten selber zeigt, was für Optionen es gibt, welche operativen Möglichkeiten es dort gibt. Das finde ich ganz wichtig, dass die Patienten selber in ihrem eigenen Körper verstehen, was sind die Möglichkeiten. Und dann, wenn sich die Patienten und Patientinnen zu diesem Eingriff entschließen, die weitere Planung, dass man die Operation plant, dass man die Aufklärung macht. Und auch über die Nachsorge spricht, dass die Patienten wissen, was einen danach erwartet.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man muss so eine Operation, das ist ja auch nicht ohne. Ich habe jetzt ja auch schon einige Patientinnen und Patienten gesehen. Also man hat es ja schon etwas eingeschränkt nach der Operation. Kommen wir später auch nochmal genauer zu. Aber dass man einfach diese Operation auch realistisch in seinen Alltag einbinden kann und weiß, was man organisatorisch auch beachten muss.
Genau, also es ist auch kein ganz kleiner Eingriff. Der Eingriff dauert ungefähr so, ich sag mal, 2-3 Stunden, je nach Aufwand, je nachdem, was noch mit versorgt werden muss. Es ist ein Eingriff, der in Vollnarkose durchgeführt wird. Und im Anschluss ist es sehr wichtig, dass man auf die körperliche Schonung achtet. Durch die Straffung ist es vorübergehend nicht möglich, komplett aufrecht zu gehen und wir empfehlen eine leicht gebeugte Haltung, körperliche Schonung, auf dem Rücken zu liegen, auch in so einer Knickposition, also dass man in der Hüfte gebeugt ist, um nicht so viel Spannung auf die Haut zu bekommen. Sollte die Muskulatur auch versorgt worden sein, muss man sich tatsächlich 3 Monate lang körperlich schonen.
Und wie ist das, wenn man jetzt sozusagen vom OP-Tag ausgeht? Ich meine, die Planung war ja schon sozusagen dann vorab, aber gibt es unterschiedliche Techniken? Also ich kann mir vorstellen, die Befunde können ja auch ganz unterschiedlich aussehen. Ne? Vielleicht kann der Hautüberschuss im oberen Bauchbereich liegen oder eher im unteren Bereich. Was für Techniken gibt es da? Was für
genau, das hast du richtig gesagt, denn nicht jede Bauchdeckenstraffung ist gleich wie alle anderen. Es gibt eben die Frauen, die sich nach Schwangerschaft vorstellen, wo es lediglich nur erschlaffte Haut vorliegt, wo vielleicht die Nabelregion so ein bisschen, wo die Haut überlappt über den Nabel, wo im Unterbauch so ein bisschen ein Hautüberschuss besteht, also gar nicht so eine richtige eine richtige Fettgewebsansammlung. Mhm. Und manchmal liegt das eben nur im Unterbauch vor. Also man kann bei manchen Patienten kommt man auch mit so einer Mini-Abdominoplastik. Also da ist die Narbe deutlich kleiner. Man muss nur den unteren Bauch lösen. Der Nabel muss dabei nicht versetzt werden. Damit kann man einigen Patienten schon gut helfen.
Und wo liegt diese, also wenn wir jetzt erstmal bei dieser kleinen Straffung ausgehen, wo liegt die Narbe?
Die Narbe sollte in der Bikini-Zone verlaufen. Also so, dass man das wirklich gut kaschieren kann. Das ist in den allermeisten Fällen möglich.
Okay, und wie ist das, wenn man jetzt, also ich frage gleich mal da sozusagen weiter bei dieser Technik, wenn die Narbe in der Bikini-Zone verläuft und man vorher einen Kaiserschnitt hatte, die Frage kommt, glaube ich, häufig, ist das ein Problem?
Nein, ist überhaupt kein Problem. Häufig kann man sogar die Narbe des Kaiserschnitts verwenden, wenn das an der richtigen Position gelegt wurde. Manchmal muss man noch etwas weiter nach unten gehen, je nachdem, ob auch der Venushügel mit angehoben werden muss oder der Schambereich ein bisschen angehoben werden muss. Aber in den allermeisten Fällen kann man sogar die Narbe vom Kaiserschnitt verwenden.
Okay, und wenn wir jetzt von der nächsten Technik ausgehen, das ist wahrscheinlich dann der Befund, der ein bisschen ausführlicher ausfällt.
Genau, das wäre dann die klassische Abdominoplastik. Dabei muss man die Bauchdecke tatsächlich bis zum oberen oder zum Rippenbogen, bis zum Rippenbogen lösen. Der Bauchnabel muss dabei ausgeschnitten werden aus der Bauchdecke. Und nach der Straffung wird der Bauchnabel wieder an die neue Position wieder eingenäht. Mhm. Und die überschüssige Haut, ich hatte schon vielleicht gesagt, dass man den Patienten klappt in der OP, also in der Hüfte beugt, und dann kann man testen, wie viel Hautüberschuss tatsächlich da ist, was möglich ist, was man da entfernen kann, und dann wird eben das Überschüssige entfernt und die Haut wieder neu vernäht und der Bauchnabel eben an die neue Position eingenäht.
Okay, und das sind so die zwei Techniken, die eigentlich angewandt werden, ne?
Es gibt aber auch noch Fälle, wenn jemand wirklich einen sehr, sehr starken Gewichtsverlust hinter sich hat, dass man auch die Seiten mit straffen muss, sodass man, das Gewebe von den Seiten zur Mitte wieder reinholen muss. Und dann hat man eben nicht nur einen Schnitt in der Bikini-Zone, sondern auch vertikal Richtung Bauchnabel hoch, so einen sogenannten T-Schnitt. Manchmal wird dieser Eingriff aber auch kombiniert mit einer zusätzlichen Fettabsaugung der Flanken oder auch eine 360-Grad-Straffung, wenn das Gesäß mitgestrafft werden muss. Also es ist alles abhängig vom Befund und danach richtet sich auch der Aufwand.
Auf jeden Fall. Ich meine, das haben wir ja hier schon gelernt, dass es immer befundabhängig ist und es nicht tatsächlich so einen Weg gibt, der immer angewandt wird. Aber genau, spannend, dass es da so verschiedene Herangehensweisen und Techniken tatsächlich gibt. Gibt es dann irgendwie bestimmte Fragen oder Sorgen, mit denen Patienten auf dich zukommen im Beratungsgespräch vor allem?
Also tatsächlich ist immer die Frage auch nach der Narbe. Wird die Narbe sichtbar sein? Sieht dann jeder, dass ich habe was machen lassen? Inwieweit Schmerzen danach bestehen? Wie doll ist man danach eingeschränkt, würde ich sagen. Häufig sind es eben junge Frauen, nicht immer, aber sehr häufig, die auch die Kinder zu versorgen haben. Die haben Angst, dass sie eine lange Ausfallzeit haben. Das sind so, würde ich sagen, mit die häufigsten Fragen.
Auf jeden Fall. Ich meine, wenn man wirklich so eingeschränkt ist und man seinen geregelten Tagesablauf hat und seine Routinen, dann ist das natürlich total wichtig, dann auch zu wissen, wie man das alles handelt, vor allem mit Kindern. Ich meine, wenn man irgendwie noch junge Kinder hat und die dann auch zu tragen hat, dann muss man natürlich genau schauen, wie man das alles organisatorisch hinbekommt.
Genau, also nur um auch den Patientinnen und Patienten die Angst zu nehmen. Man darf sich danach auch bewegen und man kann seinen Alltag ganz normal leben, aber die erste Woche sollte man sich tatsächlich sehr gut schonen.
Ist es denn so, also wie lange dauert denn der Heilungsprozess? Da kommen wir schon zu meiner nächsten Frage. Also wie lange der Heilungsprozess dauert, dann natürlich auch Thema Narbe und was muss man beachten, was kann man tun?
Genau, der Heilungsprozess dauert tatsächlich ein bisschen länger, als man so denkt, auch wenn die Patienten schon recht schnell fit sind. So die innere Heilung, ich würde sagen, dauert mehrere Wochen bis Monate. Also das endgültige Ergebnis kann man immer erst nach einem Jahr sehen. Nach 3 bis 6 Monaten kann man alles schon soweit ganz gut erahnen, wie das aussehen kann. Aber auch die Narbe kann sich noch verändern. Schwellungen können noch nach 3 Monaten leicht vorhanden sein. So nach 6 bis 12 Monaten, würde ich sagen, kann man so das endgültige Ergebnis sehen.
Und dann verläuft ja die Narbe, haben wir schon gesagt, in der Bikini-Zone. Ich kenne das von Bildern, dass man im Bauchnabel, hatten wir ja schon gesagt, wenn der gelöst wird, auch so eine kleine Narbe sieht. Ne?
Genau, die hatte ich jetzt nicht so erwähnt, weil die ist tatsächlich häufig sehr, also kaum sichtbar. Mhm. Man versucht wirklich die Narbe so an die Kante des Nabels zu setzen, dass man das also kaum erahnen kann, muss man sagen.
Ich meine, der Bauchnabel geht ja meist eh nach innen und da ist dann die Narbe tatsächlich nicht so sichtbar. Und wenn man, ich meine, es ist ja eine Narbe, die dann in der Bikinizone ist, wenn man aber sagt, dass einen das irgendwie doch stört, man kann ja mit Laser auch tatsächlich an der Narbe dann behandeln. Ab wann sollte man das denn tun?
Also sollen ist, finde ich, nicht das richtige Wort, aber wenn jemand wirklich das Bestmögliche rausholen möchte und sagt, mir ist es ganz wichtig, dass die Narbe so unsichtbar wie möglich wird, kann man tatsächlich schon nach 4 bis 6 Wochen nach dem Eingriff anfangen, die Narbe mit dem Laser zu behandeln, mit mehreren Sitzungen. Ja, aber das kann immer ganz individuell besprochen werden.
Ja. Gibt es denn irgendwie Risiken oder Komplikationen, über die, also man bekommt natürlich im Beratungsgespräch ja sowieso alles an die Hand und wird aufgeklärt, aber die du jetzt so nennen kannst, die es gibt, die, über die die Patienten vielleicht Bescheid wissen sollten?
Letztendlich sind das die möglichen Komplikationen, die für alle operativen Eingriffe gelten. Also es kann nachbluten, man kann blaue Flecken, Schwellungen haben, Schmerzen, Wundheilungsstörungen. Das ist so tatsächlich das, worüber wir aufklären. Also für diesen Eingriff gelten so die allgemeinen möglichen Komplikationen.
Wenn wir uns jetzt nochmal eine Diagnose anschauen, die meist damit einhergeht, die Rektusdiastase, die haben wir ja anfänglich schon so ein bisschen angerissen. Was ist denn eigentlich eine Rektusdiastase und wie kann diese entstehen?
Die Rektusdiastase, die entsteht, wenn der Bauchraum sich wölbt, entweder durch eine Schwangerschaft, weil das wachsende Baby Platz braucht. Die kann aber auch entstehen durch Übergewicht, durch erhöhten intraabdominellen Druck. Also wenn Patienten chronische Husten haben und immer Druck auf den Bauch aufbauen oder auch bei Leistungssportlern. Also wenn die Muskulatur zu viel Druck von innen bekommt und eben auseinanderweicht, das kann eben zu einer Rektusdiastase führen.
Und wie erkennt man tatsächlich, ob man da betroffen ist?
Die meisten Patienten und Patientinnen berichten, dass wenn sie den Bauch anspannen, vor allem beim Sport oder im Liegen, wenn sie hochkommen, dass sie eine Vorwölbung am Bauch bemerken.
Wie so eine kleine Pyramide, oder?
Ja, Pyramide nicht. Es ist eher wie so eine kleine Wulst. Also natürlich abhängig von der Größe der Rektusdiastase. Aber es ist so, dass im Oberbauch einfach sich so eine Vorwölbung zeigt. Das kann man klinisch auch ertasten sehr, sehr häufig, dass wenn man so mit der Hand dort in die Lücke reingeht und der Patient und die Patientin den Bauch anspannen, kann man da tatsächlich eine Lücke ertasten. Man kann das auch sonografisch darstellen.
So kann man es dann erkennen. Aber gibt es auch Beschwerden, also die schon darauf hinweisen?
Beschwerden kann eine Rektusdiastase machen. Es ist so, dass die meisten Patienten und Patientinnen berichten, dass sie eine Instabilität spüren am Bauch, dass es ein unangenehmes Gefühl gibt, dass es manchmal auch ein Ziehen gibt, dass sie aber auch manchmal im Rücken eher die Beschwerden merken. Wenn sie sich anstrengen und Sport machen wollen, haben sie einfach das Gefühl so einer muskulären Insuffizienz, dass es einfach nicht so klappt bei den Sit-Ups. Oder dass es eher, dass der Bauch vorfällt, dass man im Hohlkreuz steht. Mhm. Und vor allem, dass man auch von anderen Menschen manchmal angesprochen wird, gerade bei den Frauen, man wird gefragt, ob man erneut schwanger sei, weil der Bauch sich so vorwölbt.
Ja, das ist ja also dieser dauerhafte Schwangerschaftsbauch, von dem man
genau, und dieses Gefühl, man müsste den Bauch ständig einziehen, das ist tatsächlich auf Dauer recht anstrengend.
Ist es dann tatsächlich also nur in Anführungsstrichen ein ästhetisches Problem oder ist es tatsächlich auch medizinisch relevant, da zu behandeln?
Also man kann eine Rektusdiastase nicht mit einer echten Hernie vergleichen, wo es wirklich eine Bruchpforte gibt, einen Bruchsack, wo sich auch Bruchinhalt einklemmen kann. Also es hat keine so dringliche Relevanz, dass man das unbedingt versorgen muss. Aber wenn es Beschwerden macht bei den Patienten, sehe ich eine medizinische Indikation. Also wenn man die Patienten und Patienten hört, dass es wirklich, was für Beschwerden ihnen das überhaupt macht, sollte so etwas mitversorgt werden.
Wie wird das dann behandelt? Also ich weiß, dass man es konservativ auch behandeln kann oder operativ. Wie sieht da der Weg aus?
Also bei den Frauen, die unmittelbar nach der Geburt sind, die sollten natürlich erstmal eine Rückbildungsgymnastik oder Krankengymnastik machen. Man kann die Muskulatur auch noch stärken und die Chance ist definitiv da, dass sich das alles wieder zurückbildet. Wenn es aber nicht so ist, muss man einmal schauen, welche Verfahren da sinnvoll sind. Wenn man wirklich ganz schlank ist, keinen Hautüberschuss hat, nur eine Rektusdiastase hat, empfehle ich das und Beschwerden hat und das korrigiert haben möchte, sollte man sich, finde ich, in einem Hernienzentrum vorstellen, weil die haben die Möglichkeiten, das tatsächlich minimalinvasiv zu versorgen mit Netzimplantation. Wenn aber gleichzeitig ein Hautüberschuss, ein Fettgewebsüberschuss besteht, dann kann man das wunderbar im Rahmen einer Abdominoplastik versorgen. Dann löst man die Bauchdecke, man hat das alles sichtbar sozusagen vor Ort und man kann die auseinandergewichenen Muskeln sehen, man kann das schön versorgen. Nabelhernien können mit versorgt werden und ja.
Dann hast du eigentlich meine nächste Frage auch schon sozusagen mit beantwortet. Also man kann das auf jeden Fall im Rahmen einer Bauchdeckenstraffung dann mit behandeln. Mhm. Und so riesengroße Unterschiede im OP-Ablauf oder in der Nachsorge gibt es wahrscheinlich nicht unbedingt, oder?
Nein, also der OP-Ablauf, es dauert einfach nur ein bisschen länger. Mhm. Und diese Raffung oder die Naht der Muskulatur, das merken die Patientinnen und Patienten doch. Also natürlich steht die Haut insgesamt auf Spannung und das macht so ein Spannungsgefühl. Aber wenn der Muskel vernäht ist, merken die Patientinnen und Patienten das doch mehr, vor allem bei körperlicher Belastung. Also wenn die dann doch rechtzeitig mit dem Sport anfangen wollen, sagen sie, dass es da noch ein dolles Spannungsgefühl vorliegt. Mhm. Und da rate ich wirklich, dass man sich 3 Monate lang körperlich schont, dass die Nähte dort nicht ausreißen, zu früh ausreißen bei Belastung.
Auf jeden Fall. Ich glaube, also, oder die Nachsorge ist ja super wichtig. Also genau, dass man da auch sich genau daran hält, was einem tatsächlich vorgegeben wird. Lieber ein bisschen länger warten mit Aktivitäten, als da zu schnell sozusagen wieder loszupreschen.
Genau. Was wir da noch gar nicht erwähnt haben, ist, dass die Patienten einen Kompressionsgurt oder einen Kompressionsmieder bekommen. Das unterstützt die Stabilität natürlich auch nochmal und sorgt dafür, dass die Haut sich wieder gut anlegen kann, dass sich da nicht Flüssigkeitsansammlungen bilden und das ist auch noch sehr empfohlen. Ja.
Wie lange trägt man das circa, das Mieder?
Ich würde jetzt mal sagen 6 Wochen. Mhm. Das ist so der Standard, aber das muss man auch immer individuell besprechen.
Dann kann man sicherlich auch mit Lymphdrainage zum Beispiel auch noch mit was dazu beitragen.
Genau, Lymphdrainage schadet nie, sage ich immer. Die Patienten können aber auch selber anfangen, den Bauch zu massieren, dass die Schwellung einfach schneller auch weggehen und die blauen Flecke.
Ja, super, super spannend. Ich glaube, dass das Thema Rektusdiastase tatsächlich sehr viele betrifft, sie aber gar nicht unbedingt wissen, wo die Beschwerden herkommen. Und ich meine, wenn man die Beschwerden hat, die du jetzt gerade beschrieben hast, dann ja, ist man natürlich unwissend, teilweise auch etwas überfordert mit dem, was denn da passiert. Deswegen umso wichtiger, dass man darüber aufklärt, dass das eine mögliche Sache sein kann, von der man vielleicht betroffen ist. Ja, also total spannend. Ich hoffe, wir haben auch alles, was die Bauchdeckenstraffung und auch die Rektusdiastase betrifft, an Fragen beantwortet. Sonst kann man ja immer gerne auch auf dich zukommen. Ne?
Sehr gerne. Was tatsächlich häufig in der Sprechstunde auch gefragt wird, ob man diesen Eingriff auch kombinieren kann mit anderen Eingriffen. Also ich hatte vorhin schon einmal erwähnt, dass man auch eine Fettabsaugung der Flanken mit kombinieren kann oder des Venushügels. Mhm. Oder manchmal kommen junge Patientinnen nach Schwangerschaften, die die Brust gleichzeitig...
Ja, stimmt, dass man so kombiniert, ne? Genau. Die Bruststraffung macht und dann auch den Bauch mit strafft. Genau. Ich meine, es sind ja beides Themen, die sozusagen vor allem Frauen nach der Schwangerschaft betreffen. Oftmals wird dann ja so diese Dreierkombination mit einer Fettabsaugung auch noch gemacht, wird ja auch oft Mommy Makeover genannt, was so ein bisschen ein Begriff ist, der ja unterschiedlich
nicht
sozusagen bewertet
werden kann. Nicht gerade mein
Lieblingsbegriff,
aber ja, sozusagen das Ziel oder der Wunsch dahinter, den kann man auch manchmal nachvollziehen.
Ja, gibt es denn noch irgendwas, was Patientinnen und Patienten vorbereitend für ein Beratungsgespräch irgendwie nehmen können?
Also, wie gesagt, ich hatte ja gesagt, dass unsere Patienten meistens gesund sind, aber wenn es irgendwelche Vorbefunde gibt, wenn es irgendwelche Erkrankungen gibt, finde ich das schön, wenn die Patienten gut vorbereitet sind, dass man nicht erst da herausfinden muss, welche Medikamente die Patienten nehmen. Aber viel wichtiger ist, dass man sich wirklich gut seinen Wunsch überlegt, den man dann auch präsentieren darf. Am Ende ist es ja wichtig, auch herauszufinden, was der Patient sich wünscht und dass man da eine gemeinsame Lösung findet.
Auf jeden Fall. Was mir jetzt gerade noch so einfällt, vielleicht ein Thema, dass man, wenn man zum Beispiel noch vorhat, sehr viel Gewicht zu verlieren und sich vorstellt, dass das bestimmt auch Einfluss hat, ne? Dass man also die Bauchdeckenstraffung doch durchführen sollte, nach denen? Ja. Oder wie ist das Thema, wenn man Gewicht verlieren will oder noch vorhat, Gewicht zu verlieren, zu viel viszerales Fett auch noch hat?
Genau, also die Bauchdeckenstraffung dient nicht zur Gewichtsreduktion. Genau. Also man sollte wirklich Sport machen, Diäten versuchen. Wenn man dann aber sein Ziel erreicht hat und eben einen Haut- und Fettgewebsüberschuss hat, dann spricht nichts gegen eine Operation, denn viele Patientinnen und Patienten, sobald sie diese Operation hinter sich haben, fühlen sich einfach deutlich wohler in ihrem Körper und können auch ganz anders wieder Sport machen und nehmen dann doch auch manchmal noch danach ab. Aber das ist ja eben auch der gewünschte Effekt.
Kann man dann eine Bauchdeckenstraffung tatsächlich auch wiederholen?
Das kann man auch wiederholen, ja.
Ja, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wie können dich denn die Patienten und Patientinnen kontaktieren? Tatsächlich einfach über die Praxis wahrscheinlich?
Genau, telefonisch über die Praxis, über unsere Homepage. Ich bin auch bei Instagram vertreten und über Dr. Lip kann man auch Termine buchen. Also jederzeit gerne.
Ja, sehr, sehr schön. Ich freue mich sehr, dass du mal hier in unserem Podcast sozusagen als Gast dabei warst.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ja, so viel schönes Fachwissen zum Thema Bauchdeckenstraffung uns mitgeben konntest. Wenn es Fragen gibt, dann immer gerne an uns herantreten. Ich gebe diese Fragen natürlich super gerne auch an dich weiter. Und ich freue mich, wenn du nochmal bald im Podcast mit auftauchst und nochmal mit weiteren Themen sozusagen Fragen beantworten kannst. Vielen, vielen Dank.
Ich danke auch.
Genau, ich wünsche allen Zuhörern und Zuhörerinnen einen super schönen Tag und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.